Herzlich willkommen beim Praxistalk im Blickwinkel Kunde Club. Heute geht es um das Thema ChatGPT. Ist das eher eine Wunderwaffe für den Kundendialog oder nur so ein lala beeindruckender KI-Schritt? Und wie das immer so ist, wenn man sich in einem Thema nicht auskennt und die Presse da draußen ist einfach voll bis unter die Decke mit genau diesem Thema, dann ist es doch einfach gut, mal sich einen Experten ins Haus zu holen. Genau das habe ich getan. Ich habe nämlich Andreas Klug eingeladen. Der nennt sich AI-Evangelist, wird von der ganzen Szene um den Kundenservice herum AI-Evangelist genannt, weil der kennt sich nämlich ziemlich gut aus mit dem Thema AI, also Artificial Intelligence, KI, künstliche Intelligenz und alles, was da so zugehört. Wir haben das Gespräch kurz vor dem Livestream hier aufgenommen, werden es gleich streamen. Das hat den charmanten Vorteil, dass ihr einfach in den Chats bei YouTube oder bei LinkedIn direkt einfach Fragen stellen könnt. Schreibt da in den Kommentaren Frage an den Andreas, dann kann er parallel sozusagen zum Livestream euch darauf antworten. Das wird er auch tun. So, auf alle Fälle würde ich sagen, was sollen wir lange warten? Starten wir doch einfach mal direkt los und starten in den Livestream nach einem kurzen Werbeeinblendung des Sponsors. Das ist nämlich der Blickwinkel-Kunde-Podcast. Du möchtest profitable Kundenbeziehungen aufbauen und deine Mitarbeiter mit auf diese Reise nehmen? Dann bist du hier im Blickwinkel-Kunde-Podcast genau richtig. Ich bin Oliver Ratajczak und zeige dir, wie du deine Verkäufe in beständige, profitable Kundenbeziehungen umwandelst. Oder anders gesagt, wie du aus Kunden ganz einfach Stammkunden machen kannst. Also, los geht's. Hallo Andreas, schön, dass es geklappt hat. Bei dir steht AI-Evangelist drunter und genau das bist du. Wenn ich irgendeine Frage zum Thema künstliche Intelligenz etc. habe, dann stellt bei dir das Telefon, ich rufe dich an. Und deswegen habe ich dich angerufen und habe gesagt, lass uns hier mal reden. Hallo Andreas.
Hi. Hey, Oliver, grüß dich.
Ja, also wir haben da oben so drüber geschrieben, ChatGPT, Wunderwaffe für den Kundendialog oder nur ein beeindruckender KI-Schritt. Und das ist ja genau das, was man da draußen gerade beobachtet. Seit gefühlt wenigen Wochen dreht ja die Welt total durch und sagt, ChatGPT wird alles ändern, die ganze Welt wird auf dem Kopf stehen und der Kundenservice schon mal erst recht. Was glaubst du?
Das ist auch mein Eindruck, ganz klar. In den letzten zwei Wochen habe ich extrem viele Gespräche geführt und ein ganz unterschiedliches Echo gesehen. Klar ist aber, dass das Thema ChatGPT tatsächlich die Neugier des Marktes und der Ökonomie im Moment sehr stark steigert. Und das höre ich auch. Ich habe eben noch ein Gespräch gehabt mit jemandem aus meinem Netzwerk, das höre ich auch jetzt mittlerweile auch aus der öffentlichen Verwaltung. Wir alle wissen, das kann ein paar Jahre dauern, aber dass der erste Schritt dort schon mal verstanden wurde, ist ja schon mal viel wert.
Ja, ist erstaunlich. Also ich glaube, es ist viel Marketing sozusagen dabei. Ich mache ja ziemlich viel in der Suchmaschinenoptimierer-Szene und höre mich da so ein bisschen um. Und als das rauskam, haben die Leute Nachtschichten gemacht und haben das Internet geflutet mit künstlich generierten Texten, um praktisch Google damit so ein bisschen zu betuppen. Das ist aber nicht dafür gemacht. Also ich glaube, wir fangen mal vorne an. Was ist überhaupt künstliche Intelligenz? Kannst du das irgendwie mal so auf High-Level, so auf Vorstandsebene mal sagen? Was ist das?
Das fängt schon schwierig an, muss ich sagen. Also Spaß beiseite. Also tatsächlich gibt es hunderte unterschiedliche Definitionen, was Intelligenz angeht. Und ich habe mich auch auf keine festgelegt. Ich kann dir aber eine mögliche liefern. Eine künstliche Intelligenz ist in der Lage, die kognitiven Wertbeiträge, die ein Mensch in unserer Informationsgesellschaft leistet, also Beiträge wie Sprechen, Auswerten, Suchen, Recherchieren, Zuordnen, dass solche Beiträge von Wissensarbeitenden durch eine Maschine ersetzt werden können. Und zwar warum oder wie? Indem die Maschine einfach beobachtet, wie der Mensch kommuniziert, beziehungsweise wie der Mensch Daten erfasst oder Daten verschiebt und daraus erkennt eine Maschine gewisse Regeln und Abläufe, ohne dass die Maschine inhaltlich versteht, worum es geht. Also mit anderen Worten, ich kann beobachten und nachahmen, wie Menschen sich in einer Beschwerdesituation zum Beispiel verhalten, ohne zu wissen, was ist eigentlich das Problem oder worum geht es.
Also eher so eine Nachahmung durch geschicktes Angucken, gucken, wie verhalten sich die Leute. Ich mache auch mal so, vielleicht klappt's.
Ja, das ist ja zum Beispiel der Ansatz, den wir mit Machine Learning oder Deep Learning verwenden. Das sind die meistgebräuchlichsten Funktionen oder im Bereich der künstlichen Intelligenz. Ich will ein ganz einfaches Beispiel nehmen und das kann jeder Zuhörer, Zuschauer sich dann auch andere Bereiche eigentlich kopieren oder anpassen. Wenn ich einer Maschine eben 1000 unterschiedliche Katzenbildchen gebe und ich gebe der Maschine 1000 unterschiedliche Hundebildchen, dann ist die Maschine in der Lage, das eine vom anderen zu unterscheiden. Einfach weil jedes einzelne Pixel in Zehntelsekundenschnelle berechnen und die Position annehmen kann und merkt dann einfach, dass eben Katzenbilder gewisse Besonderheiten haben in die rechte Richtung und Hunde in die linke Richtung. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist mittlerweile so skaliert, solche Modelle, dass das natürlich mit Sprache funktioniert, das funktioniert mit Text. Also mit anderen Worten, da ist jetzt auch eine erste mögliche Verbindung in Richtung ChatGPT. Eine Maschine ist in der Lage, tatsächlich zu verstehen, was ich frage. Nochmal, eine Maschine versteht inhaltlich nichts von dem, was ich frage oder was sie antwortet. Sie hat aber durch Beobachtung festgestellt, dass wenn eine gewisse Frage kommt, passt diese Antwort. Oder wenn ein gewisses Bild kommt, dann machen die Menschen dieses damit. Und diese Funktionalitäten der künstlichen Intelligenz oder der Maschinen wollen wir uns in den nächsten Jahren natürlich mehr und mehr zu machen, um die Tätigkeiten, die Menschen heute machen, zu automatisieren. Frei nach dem Motto, warum sollen Menschen die Tätigkeiten tun, die Roboter erledigen können?
Weil sie im Zweifelsfall damit ihren Lebensunterhalt verdienen, seit Jahrzehnten, könnte man sagen. Das ist ja wahrscheinlich die große Befürchtung dahinter. Oder das Leuchten in den Augen von vielen Controllern, die sagen, ich habe so viele Leute im Callcenter sitzen, jetzt ersetzen wir das mal, dann habe ich weniger, zahle ich weniger, super. Das ist halt die Frage. Ne? Muss alles automatisiert werden, was man automatisieren kann? Nee, wahrscheinlich nicht, aber Dinge, an denen niemand Spaß hat, das macht ja total Sinn. Das Problem ist halt nur das, was ich oft entdecke, ist, wie gesagt, ne, leuchtende Controlleraugen. Oh, das ist toll, dann können wir die Hälfte der Leute feuern. Aber vielleicht würde man einfach die Hälfte der Leute damit beauftragen, mal wirklich mit dem Kunden zu interagieren und mal wirklich mit dem zu sprechen und rauszufinden, wo der nächste Schuh drückt und das nächste Produkt verkaufen, etc. etc. Das wird halt leider manchmal nicht so gemacht. Schade.
So ist es. Deswegen unterscheide ich ja zwischen den kognitiven Wertbeiträgen und den sogenannten emotionalen Wertbeiträgen. Mhm. Kognitive Wertbeiträge sind eben von mir schon beschrieben worden, also erkennen, zuordnen, einen Kontext erkennen, einen Datensatz irgendwie zusammenstellen, eine Datenänderung verändern, recherchieren etc. Und emotionale Wertbeiträge im Kontext von Customer Service und Customer Experience sind ja klar. Empfindsam sein, einfühlsam sein, Empathie zeigen, lösungsorientiert sein, den Kunden zu sagen, ich verstehe, was dein Problem ist, wir können das so und so und so machen, ich habe da eine Idee. Also Ideen haben Maschine nicht ohne weiteres. ChatGPT hat keine Ideen, um das Beispiel mal heranzuziehen, sondern ein sehr schönes Bild ist, was ich gehört habe, ist ChatGPT ist am Ende des Tages wie ein Kakadu. Es quatscht das nach, was es irgendwo aufgerissen hat. Also ChatGPT ist nicht schlau, sondern ist einfach gut darin, etwas schon Gesagtes zu replizieren, mehr oder weniger. Ein Replikator, ja, für die ein oder anderen Enterprise-Fans ist es ein Replikator, so gesehen. Aber nochmal zurück zu den emotionalen und den kognitiven Wertbeiträgen. Was ich erstaunlich finde, ist, also meine These ist ganz klar, es ist nur eine Frage der Zeit, wann die kognitiven Wertbeiträge in unserer Ökonomie von Maschinen übernommen werden. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und weißt du, was ich enorm finde, ist, die fünf größten Branchen der deutschen Wirtschaft, also die, mit der in Deutschland am meisten Reichtum, Vermögen, Umsatz generiert wird, das sind Maschinenbau, Pharmazie und drei andere. Ich habe sie jetzt nicht auswendig gelernt. Automobil, genau. Diese fünf Branchen haben den höchsten Anteil aller Branchen, was die kognitiven Wertbeiträge in der Wertschöpfung angeht. Das bedeutet, wir in Deutschland haben tatsächlich ein Problem.
Kognitiver Wertbeitrag, vielleicht nochmal so zur Erläuterung. Irgendeiner ruft irgendwo an und sagt was. Er identifiziert sich, dann fragt er ihm nach einer Versicherungsnummer, dann muss man das vorlesen. Ich hatte vor kurzem einen Autounfall, deswegen kenne ich mich da so gut aus. Muss man eine Schadennummer nennen, aber witzigerweise gibt es zwei Schadennummern, die von beiden Parteien aber als Schadennummer bezeichnet werden, aber einmal ist die Kasko und einmal ist die Haft. Egal. Also halt so ein Zeug, wo man denkt als Mensch auf beiden Seiten, Alter, das kann doch bitte mal irgendeine Maschine machen, da würde ich mich drüber freuen. was du gerade gesagt hast, die Maschine hat keine Ideen oder so, oder die kann keine Lösung sich ausdenken. Die Frage ist, wenn sie Erfahrung hat und sie hat halt so einen Fundus von 10 Dinger, die passen da, ich hau mal eine raus, kann das ja funktionieren und kann ja von der Gegenseite so als kreative Idee aufgefasst werden. Also die Vermischung zwischen, ist das jetzt nur systematisch abgekürzt oder hat da wirklich einer sich was ausgedacht, weißt du? Also so simulierte Ideen und simulierte Emotionalität.
So ist es ja. Deswegen meinte ich ja das Beispiel mit dem Kakadu, das ist ein sehr, sehr schönes Bild ist. Ne? Aber uns muss auch klar sein, dass ChatGPT auch ein Riesenschritt in Richtung einer General AI ist. Wir haben ja da, wenn du magst.
Das Bild, ich schalte mal um. Das Bild.
Ja. Genau, da haben wir hier ein sehr schönes Bild dazu. Da ist es, genau. Was ich immer so schön sage, ist es eine Frage der Domäne. Es ist ein Bild aus meinem Buch, dem Trendradar KI, was ich gemeinsam mit meinem guten Freund und ehemaligen KI-Verantwortlichen von Accenture, dem Jörg Bézier 2022 veröffentlicht habe. Zeigt eben auf, was als General AI abgrenzend zu betrachten ist. Nehmen wir mal folgendes Beispiel. Ihr seht auf der linken Seite, sieht man so schön die Domänen. Ja? Also es gibt offene, geschlossene Domänen. Wenn ich jetzt auf der Webseite einer Hausratversicherung bin, dann bezeichne ich das als geschlossene Domäne. Wenn ich mit dieser Seite, dann mit der Versicherung sprechen will, dann geht es höchstwahrscheinlich um Einzelheiten zu der Hausratversicherung. Das kann man mit einer einfachen KI sogar regelbasiert abbilden, weil ich einfach eine begrenzte Menge von möglichen Fragestellungen des Kunden habe, also eine geschlossene Domäne. Und dann kann ich schon mit einfachen Mitteln einen intelligenten Dialog oder eine Konversation möglich machen. Ne?
Weil es sozusagen abgegrenzte Menge an Möglichkeiten gibt.
Genau. Wenn ich eine offene Domäne habe, also mit anderen Worten, ich gehe irgendwo in die Welt raus und sage, bitte gib mir mal eine neue Hausratversicherung, dann kriege ich womöglich alles, aber das ist unmöglich, das mit Regeln abzubilden, weil da müsste ich ja auf jede Frage eine Antwort haben. Achtung, ChatGPT, ne? Ich müsste auf jede Frage eine Antwort haben, das geht mit Narrow AI, also mit einfacher AI nicht. Deswegen ist in der geschlossenen Domäne jetzt rechts, also die blauen Kästchen, es ist halt möglich, mit Machine Learning eine geschlossene Domäne zu trainieren. Das ist überhaupt kein Problem. Also ich nehme einfach 1000 Möglichkeiten, wie Menschen nach einer Hausratversicherung oder deren Ausstattung fragen. Ne? Die nehme ich ein, definiere dazu Antworten und da habe ich eine Maschine, die eben auch diese häufigen Fragen auch zwischen den Zeilen erkennen kann, was möchte eigentlich ein Kunde und was gebe ich für eine Antwort. Aber die General AI, also eine offene Domäne maschinell zu trainieren, das hielten wir im Bitkom-Kontext noch vor 2 Jahren für eine extrem große, langjährige Herausforderung. Und das ist OpenAI und auch anderen Anbietern, Microsoft ist ja jetzt auch bestens unterwegs, hier in dem ersten Schritt gelungen. Also ich will nochmal zusammenfassen, es ist der erste Schritt in den dunkelblauen blauen Kasten. Insofern will ich ChatGPT hier überhaupt nicht schlecht reden. Ich glaube aber, dass im Kontext der Kundenservice-Industrie ChatGPT in den nächsten 5 Jahren keine erhebliche Rolle spielen wird.
Das ist spannend. Warum gehen denn alle so steil? Wir haben uns letzte Woche noch in Berlin getroffen auf der CCW und da gab es ja irgendwie jeder zweite Satz hatte irgendwie KI drin. Jedes Prospekt, jedes Produkt ist ja KI-powered und so. Ist das gerade eine Hype-Sau, die man durchs Dorf treibt, meinst du? Oder ist es so der Stein, den man braucht, damit auch im Zweifelsfall, wie du sagtest, Behörden sagen, Moment, ich glaube, da kommt was. Da warten wir jetzt nicht nur 3 Jahre ab, sondern wir gucken jetzt schon. Ist das so ein Katalysator vielleicht für den Staat?
Es ist irgendwie beides. Sascha Lobo hat gesagt, das fand ich sehr schön, er hat gesagt, KI ist das am meisten oder die am meisten unterschätzte und gleichzeitig überschätzte technologische Revolution in unserer Informationswirtschaft. Und ich finde, er hat völlig recht. Unterschätzt deswegen, weil das wird jetzt schnell gehen. Der Impact in den vielen Branchen in Bezug auf Automatisierung wird erheblich sein. Und gleichzeitig aber auch überschätzt, weil eben, du hast es eben angesprochen, wir sehr häufig in Gesprächssituationen mit Unternehmen und mit Managerinnen und Manager sind, die so naiv sind und glauben, dass es jetzt noch ein Jahr oder 2 dauern wird und dann wird ChatGPT den kompletten Kundenservice übernehmen. Das ist genau das, was ich meine, was eben nicht passieren wird. Also ich kann dir ganz konkret sagen, was ich für Einsatzfelder sehe. Zusammenfassung von Meetings schreiben, Telefonate zusammen im Hintergrund, Kundensituationen einschätzen, Statistiken irgendwie auch zwischen den Zeilen lesen können. Also irgendwie, was bedeutet das? Ne? Was lese ich da? Was bekomme ich mit? Was bedeutet das? Kann man ChatGPT super für einsetzen? Aber ChatGPT ist kein Allerwelts-Butler, der alle Service-Sachen für mich erledigt. Dafür müsste er ja schon, also er, sie, es, ChatGPT.
Wir wissen es nicht.
Müsste ja dann schon auf alle meine Versicherungen, alle meine Banken zutreffen. Das ist das, was Amazon im Übrigen mit diesen kleinen Geräten, mit denen wir in der Küche immer kommunizieren, versucht hat. Und das hat schon vor 5, 6 Jahren angefangen. Und wenn wir ehrlich sind, es ist bei Einzelanwendungen geblieben, die durchaus wunderbar komfortabel sind, aber die jetzt nicht die Welt verändert haben.
Ja, was Spracherkennung angeht, muss ich ehrlich sagen, ich war die letzten Jahre da immer sehr negativ. Im Auto habe ich es probiert und habe dann gedacht, oh Mann, komm, ich halt an, ich tipp's ein, das hat ja keinen Zweck. Dann habe ich mit Alexa und so ausprobiert, das war einfach nicht meine Welt. Und dann hatte ich vor kurzem ein Erlebnis, das war basierte auf ChatGPT und ich habe mal eine Transkription ausprobiert. Ich habe einfach mal eine Rohversion eines meiner Podcasts genommen, habe dem Ding das gesagt, schreib mal mit. Und habe das halt in Echtzeit machen lassen und habe zugeguckt, was er tut. Und der hat halt so Sätze geschrieben, hat dann festgestellt, da habe ich gesagt, Moment, nur Dings, hat er weggelassen. Dann ist er weitergeschrieben, hat dann gesagt, ah, Moment, ist zurück, hat einen Nebensatz eingefügt und so. Und dann habe ich gedacht, wow, Chapeau. Die Qualität, die da jetzt rauskommt, ist besser als alles, was ich vorher kaufen konnte an Transkriptionsdienstleistungen sozusagen. Ich glaube, da hat sich schon eine ganze Menge getan. Und auch was die Zusammenfassung dann angeht, das wird ja jetzt auch in Teams, glaube ich, integriert sozusagen. Da wird es eine neue Version für geben. Ich weiß noch nicht, ob die raus ist, wo man praktisch Teams-Meetings dann nachher ein Protokoll bekommt, was das Ganze zusammenfasst. Die Frage ist halt immer, wie kann man dem vertrauen? Ne?
Ja, genau, das ist die eine Geschichte, aber das ist ja ein grundsätzliches Problem. Ne? Jetzt würden wir natürlich einen ganz, ganz großen Schritt in das Unsichtbare der Zukunft noch treten, weil da sehe ich ja nicht eigentlich die Probleme, was ChatGPT und Co. angeht, nämlich, dass eigentlich dein gesprochener oder geschriebener Text nicht mehr sicher ist. Ja. Wir können ja, also heute kann ich ja hingehen, wenn ich heute eben einen gesprochenen Text vom Oliver oder einen geschriebenen Text eben 1:1 kopiere, in meine Arbeit reinschreibe, die ich abgebe, Doktorarbeit oder was auch immer, das kann eigentlich kaum jemanden wie nachweisen, wenn ich ein paar Dinge verändere. Jetzt gibt es aber eine Maschine, die verändert das schon für mich. Der gibt mich eine Geschichte und sagt, er erzählt die Geschichte einfach neu. Also was ich damit sagen will, das ist, wir werden in Zukunft keine Geschichten mehr schützen können. Ja? Aber wenn wir ehrlich sind, wir werden auch keine Musik mehr schützen können, weil wenn ich eben alle Werke von Beethoven einer KI gebe, ist die KI in der Lage, diese Beethoven-Werke mit anderen Sachen zu mischen. Wir werden vielleicht auch kein Bild mehr richtig schütten können, weil ich heute hingehen kann und sagen kann, mal mir einen Fußballspieler wie Paul Cézanne, den gemalt hätte, und dann kriege ich eben
Fußball. Also, was ich sage, ich habe es mit Van Gogh ausprobiert, fand es erstaunlich.
Das ist wirklich erstaunlich. Aber das ist disruptiv. Also, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie ist denn der Impact von ChatGPT und Co. auf die Kundenservice-Industrie versus Direktmarketing, ja, oder Online-Marketing, ja, also die Marketeers und Content-Provider etc., dann würde ich sagen, für Medienunternehmen und Content-Provider ist das ein Impact. Das ist echt ein Impact. Und für die Kundenservice-Industrie, ich möchte mich nicht hier falsch wiedergegeben wissen, ist das mit Sicherheit ein Impact. Aber es ist nicht die Maschine, die in 3 Jahren alle Kundenservice-Prozesse in den Unternehmen machen wird. Da sind wir noch weit von entfernt. Wie gesagt, nicht vergessen, mir hilft ein Kakadu nicht, der mir erzählt, wie die Welt funktioniert. Mir hilft einer, der meinen Versicherungsvertrag umstellt. Das brauche ich. ChatGPT nicht ohne weiteres können. Also insofern, Kirche im Dorf lassen, bitte.
Dann lassen wir beide mal die Kirche im Dorf und stoßen ins gemeinsame Horn, damit die zuschauenden Führungskräfte hier das auch in den richtigen Hals bekommen, sozusagen. Es zu nutzen, um praktisch die eigenen Mitarbeiter zu entlasten und denen wieder mehr Zeit zu geben für wirkliche Kundenbeziehungen, Kundendiskussionen, Interaktionen, das ist, glaube ich, die Lösung, oder? Und halt, ne, Zählerstand eingeben, abgeben, zuordnen zu irgendeinem Vertrag. Und bitte auch, wer anders im Zweifelsfall irgendeine Logik machen.
Oder? Genau. Deswegen, aber das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, Olli. Die Unternehmen müssen ja immer erstmal in der Lage sein, sage ich immer so schön, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja. Die wenigsten Unternehmen, es gibt diese Statistik von Bitkom, die habe ich heute nicht mitbekommen, es ist ja total witzig. Also wir Verbraucher, wenn wir gefragt werden, gehen eher davon aus, dass die Unternehmen da draußen schon zur Hälfte mit uns über Maschinen reden, weil die ja schon so weit entwickelt sind. Wenn man die Unternehmen fragt, ob sie Maschinen schon einsetzen, um mit uns zu reden, ja, sind es unter 4%.
Ja,
also
ja.
Das ist eklatant, das ist wirklich eklatant. Aber nochmal zurück zu dem Thema Maschinen einzusetzen. Die meisten Unternehmen sind ja nicht in der Lage, eine E-Mail vernünftig zu suchen. Ja, das ist ein Fakt. Ja, das ist heute Fakt. Und ein Unternehmen muss ja erstmal in der Lage sein, das Kognitive, also das Automatisierbare von dem Nicht-Automatisierbaren auseinanderzuhalten. Damit strugglen die meisten Unternehmen ja heute schon. Also ganz einfach gesagt, wenn der Oliver gerade einen Unfall hat und wirklich unter Schock steht und eigentlich Hilfe bräuchte und der Andreas Klug schreibt in derselben Situation eine Nachricht oder spricht irgendwo drauf und sagt, hey, ich ziehe nächste Woche um, ich habe eine neue Adresse, nehme ich doch mal bitte auf. Dann würde jeder normale Mensch sagen, Oliver geht vor, der Andreas kann warten. In der Lage, das eine vom anderen zu unterscheiden. Da reden wir noch lange nicht von ChatGPT und den Fähigkeiten, sondern dann reden wir eigentlich von gesundem Menschenverstand.
Oh, da ist er wieder. Da freue ich mich immer, wenn er auftaucht im Gespräch. Ich vermisse ihn manchmal auch. Wenn ich mir das anschaue, ich meine, eigentlich sollte man ja so eine Frage wie, wie viele Anfragen kriegt ihr im Monat zu dem Thema oder zu der Unterkategorie dieses Themas? Wenn ich das in Callcenter mich so umgucke, das ist ja nicht so. Da wird ja abgearbeitet. Aber selten so granular aufgezeichnet, dass man weiß genau, womit die ihre Zeit verbringen. Hört sich hart an, aber ich komme ja aus dem Beschwerdemanagement und weiß ja vor 20 Jahren, und da gibt es ja die beiden Teile, mach deinen Kunden glücklich, stell ihn wieder zufrieden. Auf der anderen Seite lerne aus den Informationen, die du da systematisch erfasst hast. Und das systematische Erfassen habe ich irgendwie die letzten 20 Jahre oft vermisst. Vielleicht ist das jetzt eine Chance in die Richtung.
Ja, definitiv. Und wahrscheinlich bleibt uns ja keine Alternative. Wollen wir mal über das Thema Fachkräftemangel kurz sprechen?
Oh ja, sehr gerne. Gerne. Ich schalte mal um. Du hattest da auch eine Folie zu?
Genau. Da habe ich uns ja heute was mitgebracht. Auch was ich aus Berlin aufgeschnappt habe, was ich hier auch mit sauberer Quellenangabe natürlich hier gerne aufgreifen möchte. Ich muss da vorab sagen, bei dieser Grafik, die wir jetzt gerade teilen, ist mir das erste Mal klar geworden, wie groß das Problem ist. Ne? Also, dass wir in Fachkräftemangel reinlaufen, ist klar, das kriegen wir ja heute schon mit. Ne? Wir haben ja nicht genug Leute, die Wärmepumpen bauen, und es gibt nicht mehr die Leute, und das sind viel zu viele Leute, gehen auf die Uni und so weiter und so fort. Aber das mal visuell zu sehen, ehrlich gesagt, habe ich mir noch nicht die Mühe gemacht, mich damit auseinanderzusetzen. Und dann habe ich das hier gefunden. Ich will das nur ganz kurz mal erläutern, weil es halt so krass ist. Nämlich auf der linken Seite sieht man in hellblau oder hellgrau gezeichnet, ganz links sieht man vor 20 Jahren, wie viele Leute unter 25 wir hatten. Wenn wir ganz rechts gehen, dann sehen wir auch den hellgroben, ne, mit 5,2 Millionen, wie viele Leute wir Erwerbstätige auch vor 20 Jahren hatten, die eben kurz vor der Rente waren. Ne. Und jetzt sehen wir uns die dunklen Balken mal daneben an, die das heute wiedergeben. Also faktisch jeder mit einfachem Verständnis von solchen Statistiken kann hier erkennen, dass selbst wenn wir jeden unter 25-Jährigen 1:1 in die Fachkräfte-Skills der heutigen Zeit mappen könnten, nur mal angenommen, wir würden das machen, selbst dann würden uns ja hier nochmal direkt mal eine 500.000 Menschen fehlen. Ja? Mal ganz abgesehen davon, dass nicht alle Leute, die links stehen, überhaupt zu Erwerbstätigen werden. Das müssen wir ja auch eben beachten. Also mit anderen Worten, wie wollen wir dieses Problem lösen?
Ja, natürlich bezieht sich das jetzt auf Deutschland, betrachtet so ein Reaktor, Deutschland, da sind alle Menschen drin und die müssen miteinander, es gibt ja auch noch andere Länder, andere Menschen, andere sonst wo, dann gibt es halt Umzug, Wanderung, Hilfe, also könnte man sich im Zollzer Hilfe von außen holen, wenn die das nicht Problem auch nicht haben, aber trotzdem, vielleicht wird einem jetzt mal klar, jetzt ist mal spätestens an der Zeit, sinnvolle Sachen zu automatisieren und eben die kognitiven Sachen sozusagen ein bisschen einzudampfen und einfach effizienter zu werden.
Absolut. Und unterwegs ist den Mitarbeitenden eine maschinelle Unterstützung zu geben. Ne? Dass ein Mitarbeiter eben in der Lage ist, vielleicht 20 Bürgertickets in einer Stunde zu bearbeiten und zu beantworten und nicht mit 80 rumzuschlagen. Ne? Und da sind wir wieder bei dem Thema kognitive Wertbeiträge. Suchen, zuordnen, etc. pp. Ich meine, jeder kennt das bekannte deutsche ERP-System, was in ganz, ganz vielen Unternehmen läuft. Es ist einfach kein Kundenservice-System. Das muss klar sein. Es ist nicht dafür gemacht, um dem Kunden auf unterschiedlichen Touchpoints eine Reaktion anzubieten. Dafür ist es einfach schlicht nicht gemacht. Ich kenne aber ohne Ende Unternehmen, ja, die tatsächlich, wenn man anruft oder eine Mail schreibt, das Ding links kopiert und rechts in dieses ominöse deutsche Datenbank einträgt. Ja. Also ja. Es ist wirr. Es ist wirklich wirr und seit 15 Jahren liegen eigentlich Lösungen auf dem Tisch und seit 15 Jahren ist da nicht so wirklich was passiert. Also ich muss dazu sagen, wenn wir alle immer auf der öffentlichen Verwaltung rumhacken und sagen, wir sind null digitalisiert, dann kann ich dir eine ganze Reihe von Unternehmen nennen, die sich auch seit vielen, vielen Jahren eigentlich im Weg rumstehen.
Ja, ich komme ja auch ein bisschen rum, aber wie soll ich sagen, stehen die sich im Weg rum, weil sie es nicht anders wissen? Wenn dem so ist, hilft vielleicht jetzt diese ich meine, in jeder Tageszeitung, mein Vater hat mir ein Foto von der Tageszeitung aus meiner Heimatstadt geschickt, wo irgendwie ChatGPT jetzt alles ganz anders, und da habe ich schon gedacht, ach guck mal, wenn das da schon angekommen ist, kriegt man es vielleicht in die Breite und kriegt vielleicht auch naja, die Möglichkeiten, hoffe ich mal. Ich meine, wir beide leben irgendwie Digitalisierung seit gefühlt lange, aber das ist ja noch nicht bei vielen angekommen. Das, was bei vielen ankommt, ist, glaube ich, gerade, das ist ja eine Unverschämtheit, dann können Schüler ihre Hausaufgaben ja machen lassen. Ein Student hat vor kurzem mit einem Kollegen ausprobiert, schreibe mir eine Bachelorarbeit zum Thema bla bla bla. Meinte, das, was da rauskam, war erstaunlich, inklusive Fußnoten und so und auch im richtigen. Ja, man kann alles missbrauchen, aber aufgrund von Missbrauchspotenzial Sachen zu sagen, oh, lassen wir die Finger von, ist ja auch Quatsch. Und ja, wenn man sich die Statistik anguckt, wir müssen effizienter werden, unsere Produktivität erhöhen. Also go for it. Ich meine, du bist ja, bei ThinkOwl steht ja überall drauf. Kannst du so ein Beispiel mal zeigen? Ich meine, ihr verarbeitet Kundeninteraktionen, die reinkommen und verarbeitet die sozusagen mit KI-Unterstützung, sortiert die vor und klassifiziert die etc. Kannst du mal so ein typisches Anwendungsbeispiel nochmal erwähnen, damit man das außer Praxis auch noch hier hat?
Naja, es gibt ja eine ganze Menge. Das kann man so ziemlich auf alle Geschäftsprozesse, die heute im Bereich Bankenversicherung, Energieversorger, Krankenkasse etc. heute passieren. Im Wesentlichen basieren sie ja darauf, wir waren ja eben bei dem Thema, warum ist so lange nichts passiert. Seit 2005, 2006 sind wir technologisch in der Lage, E-Mails zum Beispiel zu routen. Also ich kann erkennen, was der Intent des Schreibenden ist. Ja, wenn eine E-Mail reinkommt, kann ich erkennen, will der seinen Vertrag ändern, will der eine Adresse ändern, hat er eine Bankverbindung ändern. Unternehmen sind locker in der Lage, 80-85% mit dem entsprechenden Technologieeinsatz hier zu verwenden, um überhaupt die Kommunikation zu priorisieren. Die wenigsten Unternehmen schaffen das heute. Ich frage mich natürlich, warum das so ist. Also ein schönes Beispiel wäre zum Beispiel, E-Mails im richtigen Moment dem richtigen Mitarbeitenden einfach vor die Nase zu halten. Ja. Das hat sich dann weiterentwickelt von 2005 bis 2015, 2017 ungefähr, wo wir technologisch in der Lage waren, eine komplette Completion zu machen. Completion bedeutet, nicht nur zu erkennen, worum es geht, sondern auch zu erkennen, wer da schreibt und worum es genau geht, also Versicherungsnummer, Ort und so weiter und so fort. Und nicht nur eine Antwort zu kreieren, also frei nach dem Motto, wie reagieren eigentlich meine Kolleginnen und Kollegen gestern und vorgestern darauf, wenn sie so eine ähnliche Frage kriegen, wie antworten die immer? Das ist alles Schnee von gestern schon fast. Also das ist Mainstream, für mich ist Mainstream. Bis hin zur kompletten Completion, also dass du so einen Geschäftsprozess komplett abwickeln kannst und eine E-Mail erkennst. Und die meisten Unternehmen verstehen immer noch nicht, dass die Voraussetzung dafür ist, dass ich den Intent erkenne. Ich muss sauber erkennen, was will der Kunde da draußen, wer ist der Kunde und was für ein Produkt bzw. was für eine Leistung spricht er oder sie an. Und das muss ich kennen, das ist die Voraussetzung. Wir sind dazu schon seit 10 Jahren in der Lage. Und jetzt zu deinem Beispiel, das eben genannte Beispiel mit der Hausratversicherung. wenn ich eine E-Mail an meine Versicherung schreibe und sage, ich ziehe um von der ABC-Straße in die DEF-Straße, und zwar am 17.11. Und ich glaube, ich muss meine Versicherungsbedingungen anpassen. Außerdem habe ich ein schickes neues Fahrrad bekommen. Was nun? Dann sind wir in der Lage, technologisch das zu beantworten oder zumindest als einen Mitarbeiter vorzulegen mit den richtigen Optionen, was denn der Kunde suchen kann. Jetzt kommt das Beste, als wir uns gewahr wurden, dass das heute technologisch sehr präzise möglich ist, dann ist die Idee gekommen, dass wir gesagt haben, dann können wir ja auch Self-Services draus machen. Und da wäre eben der Ansatz, ich schreibe die Mail an die Versicherung mit diesem Inhalt und ich kriege innerhalb von 30 Sekunden eine maschinell erstellte Antwort zurück mit einem Link. Das nennen wir Konversations. Ja. Und die Versicherung sagt mir, Andreas Klug, wir haben verstanden, du willst eine Änderung in der Hausratsversicherung machen, weil du einen Umzug planst. Wir haben hier alles für dich vorbereitet. Klick doch mal hier. Und dann klickst du auf den Link, egal auf welchem Gerät oder an welchem Zeitpunkt. Also das geht cross-funktional über alle Geräte. Klickst du auf den Link und dann werden dir genau die Daten, die die Versicherung noch von dir haben will, abgefragt. Also ich weiß ja, wie du heißt. Ich weiß, wie deine alte Adresse und wie die neue Adresse sein wird. Das kann eine KI. Ja? Ich weiß auch, wann der Umzugstag sein soll. Das weiß ich alles. Aber ich weiß vielleicht noch nicht, ob du dein Fahrrad super versichern oder nur halb super versichern willst. Und weißt du, diese Option.
Ja.
Und wenn ein Unternehmen in der Lage ist, die fehlenden Punkte der Kommunikation, also des Kundenwunsches, noch in einem Self-Service-Prozess mit einzubringen, dann sind doch eigentlich alle happy. Ich habe die Sofortness, die Peter Glasner schon vor 20 Jahren predicted hat, also der Zukunftsforscher, der gesagt hat, wir alle werden durch die Digitalisierung zu Sofortness-Menschen, also wir hätten das am liebsten sofort erledigt alles, ja. Das heißt, ich habe die Sofortness des Kunden, die ich befriedigen kann, und gleichzeitig habe ich eben einen Prozess, der wirklich intelligent ist, wo ich den Kunden nicht sage, wie das Finanzbeispiel, ne, füll mal bitte alles aus, sondern ich sage ihm, ich habe alles verstanden, ich muss nur noch wissen, willst du ein A-Fahrrad oder ein B-Fahrrad versichern und willst du, was weiß ich, ein Porzellan oder sexy, das ist gut und das ist heute technologisch möglich.
Ja, und besser für alle, ne? Ich meine, kein Kunde der Welt hat Spaß an solchen Diskussionen. Wie gesagt, ich hatte vor kurzem einen Autounfall, ganz kleine Macke und ich habe schon gedacht, Mist. Also nicht wegen der Macke, sondern wegen Papierkram und 37 Parteien. Ich bin damit immer noch nicht durch. Das wird auch, glaube ich, noch gefühlt Wochen dauern. Aber es ist, wie es ist. Ja, die Sofortness finde ich gut. Und dann hoffen wir einfach mal, dass sozusagen ChatGPT jetzt dazu beiträgt, mehr in die Köpfe zu kommen im Sinne von, ach, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Und wenn das schon geht, könnte man nicht auch? Und dann kommt irgendeiner um die Ecke und sagt, ja, kann man seit 10 Jahren. So, hier, bitte buchen, Kreditdaten eingeben, fertig. Es ist ja alles. Also gerade bei euch, das ist ja kein Hexenwerk. Also man kann ja tatsächlich Kreditkartendaten eingeben, buchen und kann ausprobieren. Ne? Also direkt am lebenden. Finde ich spannend.
Genau. Und vielleicht, jetzt haben wir uns auch tatsächlich seit dem Beginn unseres wunderbaren Talks heute auch einmal gedreht, weil tatsächlich ist es so, Hashtag ChatGPT, heute der Bitkom-Präsident auch verlauten lassen, 2023 wird definitiv ein Jahr der künstlichen Intelligenz. Und ich glaube, dass ChatGPT Ende letzten Jahres einen großen Dienst damit, ich will den jetzt nicht positiv oder negativ, sondern nur ganz sachlich und neutral bewerten, aber einen großen Dienst damit getan hat, zu erscheinen und von den Menschen ausprobiert zu werden, also ChatGPT. Und du hast natürlich völlig recht, Finkau kann man auch ausprobieren. Funktioniert zwar nicht wie ein Kackerding, man muss Finkau schon ein bisschen beibringen, was es tun soll.
Das ist ja auch gut.
Aber es ist Low-Code. Es ist Low-Code, ist ganz einfach. Und ich glaube, ich bin da tatsächlich auch dabei. Ich glaube, wir werden in den nächsten 10 Monaten eine ganze Menge in dem Zusammenhang noch von KI hören. Und ich bin gerade heute eingeladen worden auf eine Veranstaltung, wo es eben in die öffentliche Hand geht. Hm. Und das ist im Moment das Thema. Also selbst die Entscheider in den Ämtern und in den Kommunen und in den Verwaltungen haben einfach verstanden, verdammt, Hacke, heißes Thema, ich muss da unbedingt was machen, was bedeutet das für mich, wie macht man das, wie kann ich das überhaupt verstehen, was geht, was hat das für eine Bedeutung und es wird schön, also für KI-Evangelisten, wie ich mich selber schimpfe, eigentlich.
Das freut mich. Und es war bestimmt nicht das letzte Mal, dass du hier warst. Ich glaube, wir werden öfter mal unsere Gespräche hier fortführen. Wenn wir es nicht eh schon tun, dann wenigstens öffentlich. So, ich danke dir sehr, Andreas. Und sag mal, bis bald.
Bis bald, Oliver. Danke.
Ja, schön, dass wir dir sozusagen die Mittagspause etwas mit Content füllen durften. Content rund um ChatGPT zusammen in der Diskussion mit Andreas Klug. Wir haben diverse Punkte gestreift von muss man technisch alles machen, was technisch machbar ist. Andreas Kommentar, es wird sowieso alles gemacht, was irgendwie Geld spart. Also wird's passieren? Darf man sich verrückt machen und sagen, nee, das passiert schon nicht. Doch, es wird wahrscheinlich passieren. Und da haben wir auch die Disruption. Es gab einen spannenden Beitrag in den Kommentaren von der Ricarda, die ist Fotografin und die sagte, wie wird denn das Ganze dann überhaupt enden? Ich mache mir echt Sorgen um meine Bildrechte und Andreas' Kommentar war zu Recht, weil es wird wahrscheinlich schwierig, Musik, Bilder und künstlerische Werke sozusagen zu schützen, weil die werden vielleicht alle gemashupt und dann gibt's ein neues. Man erkennt nicht mehr genau, woher es kommt. Man kann nur hoffen, dass die KI sozusagen die Urheberrechtsquellen dann richtig, aber werden wir sehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir hoffen inständig. Ihr hattet eine Menge Spaß, habt ein paar Punkte mitgenommen. Schreibt hier unten in die Kommentare, schreibt dem Andreas Klug, den gibt's bei LinkedIn. Und wenn ihr denkt, dieses Format, Blickwinkel-Kunde-Podcast, Blickwinkel-Kunde-Livestream im Praxistalk ist spannend und du möchtest keinen mehr verpassen, melde dich doch einfach an im Blickwinkel-Kunde-Club, der ist kostenlos, da kannst du dich anmelden, dann kriegst du einfach Nachrichten, wenn es wieder ein neues Format gibt. Und das nächste Format wird es übrigens zum Thema geben, wer hätte es gedacht, ChatGPT. Aber da geht es eben nicht nur darum, ist das eine Wunderwaffe oder ist das ein beeindruckender KI-Schritt, sondern ich habe Gunter Dück eingeladen. Professor Dr. Gunter Dück, wer den kennt, der war mal CTO bei IBM in Deutschland, gilt als Business-Philosoph, hat wunderbare Bücher geschrieben, wie Schwarmdumm zum Beispiel. Wirklich gut, ich freue mich riesig drauf. Am 11.04. ist der nächste Praxistalk hier an selber Stelle bei YouTube und bei LinkedIn. Und wenn ihr zwischendurch noch auf die riesige Mediathek zugreifen wollt, im Blickwinkel-Kunde-Club, einfach unter www.blickwinkel-kunde.de anmelden. Wie gesagt, kostenlos. Und dann verpasst ihr nichts. So, dann würde ich sagen, war's das. Wir haben jetzt noch 20 Sekunden vom Sponsor und ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss, euer Oliver. Danke fürs Zuhören. Mehr zum Thema Kundenbeziehung findest du im kostenlosen Blickwinkel Kunde Club. Dort hast du direkt Zugriff auf die riesige Clubmediathek und triffst im Praxistalk auf handverlesene Experten. Melde dich jetzt kostenlos an unter www.blickwinkel-kunde.de. Wir sehen uns im Club. Dein Oliver.